Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Zur Sendung Lebenszeit am Freitagvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Seit Montag sind die Grenzen weitgehend wieder offen, zumindest in Europa. Und auch wenn Spanien noch mit der Grenzöffnung bis zum 21. Juni wartet, auf Mallorca hat der touristische Probelauf schon einmal begonnen mit rund 11.000 Deutschen. Das heißt, Urlaubsreisen, ob nach Griechenland, Spanien oder Italien, können geplant und angetreten werden. Doch wie groß ist eigentlich Ihre Reiselust in diesen Corona-Zeiten? Wollen Sie sich trotz aller Abstands- und auch trotz aller Hygieneregeln, die es am Urlaubsort gibt, auf den Weg machen? Oder gehören Sie zu denen, die in diesem Jahr auf die Urlaubsreise verzichten, beziehungsweise erst einmal abwarten, wie die ersten Erfahrungen vor Ort sind? Klar ist, das Reisen wird in diesem Jahr ganz anders sein. Zudem gibt es für viele Länder außerhalb Europas immer noch die Reisewarnung der Bundesregierung. Viele werden aber auch angesichts der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise sehr genau überlegen, ob sie sich überhaupt eine Urlaubsreise leisten können. Offene Grenzen, wie groß ist die Lust am Reisen? Unser Thema heute in der Lebenszeit. Und Sie sind mit Ihren Erfahrungen, mit dem, was Sie sich vorstellen in diesem Jahr an Reisen, an Urlaub und auch an Urlaubsgefühlen, was Sie da vor Ort auch erwartet. Sie sind eingeladen anzurufen. 00800 44 64 44 64, die kostenfreie Telefonnummer. 00800 44 64 44 64, oder Sie schreiben uns eine Mail, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de, gerne mit Ihrer Telefonnummer, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Mein Gast heute Morgen ist Klaus Beetz. Er ist Reisejournalist und Tourismusexperte. Herr Beetz, guten Morgen.
Schönen guten Morgen, vielen Dank.
Laut einer Studie, Herr Beetz, der Uni München, reagieren die Deutschen unterschiedlich auf die Frage, ob sie sich in diesem Jahr eine Urlaubsreise vorstellen können. 30% rund sagen, nee, wir verzichten ganz auf den Urlaub. Knapp ein Viertel sagt, wir fahren trotzdem los, und knapp die Hälfte, die wartet erstmal ab. Zu welchem Typ gehören Sie?
Zum Abwartenden. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich erst Richtung August, September plane.
Warum jetzt noch abwarten?
Mir ist die ganze Geschichte, also ich merke auch um mich herum in Deutschland, wenn ich in den größeren Städten unterwegs bin, ist wie so eine Art von entspannter Lachsheit eingerissen. Ich fürchte, das ist noch zu früh. Also ich bin jemand, der sagt, keine Panik, aber bitte mit Umsicht oder mit Achtsamkeit handeln. Und da muss ich sagen, ist es mir lieber, wir warten noch 4, 5, 6 Wochen, sofern man kann. Ich meine, es gibt ja unterschiedliche Ferientermine in unterschiedlichen Bundesländern. Und ich kann auch nicht beurteilen, wie groß der Drang ist, von Menschen jetzt endlich mal wieder am Strand zu sein. Ich kriege nur mit, der Drang ist groß, weil ich wohne in einem kleinen Dorf im Schwäbischen Wald, nordöstlich von Stuttgart. Und an jedem Wochenende, an dem es schönes Wetter gibt, ist bei uns sozusagen das Dorf voll mit Radfahrern, Spaziergängern, Motorradfahrern. Also die Leute wollen raus.
Also der Drang raus in die Natur, der ist besonders groß. Nun sagen ja viele, okay, also wenn Urlaub, dann maximal in Deutschland. Wohin zieht es Sie, auch wenn es dann erst August, September wird?
Ich würde mir nicht unbedingt die Ostsee oder die Nordsee raussuchen, sondern eher den Steigerwald, kaum bekannte Gebiete oder irgendwo in der Oberpfalz. Das sind alles schöne Landschaften, die wenig gekannt sind und wenig viel besucht sind, also sowas in etwa.
Nun ist es so, dass man sich diesen Urlaub natürlich wünscht, Sie haben es gerade angedeutet, aber er wird in diesem Jahr komplett anders ausfallen als in den letzten Jahren zuvor. Was erwarten Sie aus Ihrer Sicht? Sie sind ja gekommen von Stuttgart nach Köln, auch mit der Bahn. Sie waren in einem Hotel in dieser Nacht. Was hat sich verändert am Reisen, auch am Übernachten?
Sagen wir mal so, diese lässige Entspanntheit, wenn man unterwegs ist, die Selbstverständlichkeiten, die vorher vorhanden waren, dass man immer dran denkt, aha, jetzt eine Maske, jetzt nicht. Man sieht auch natürlich in den Städten wie hier in Köln gestern Abend, es war zwar regnerisch, aber ein Mittwochabend in Köln ist normalerweise alles voll und alles auf den Straßen. Es ist vielleicht so gebremst, so um die Hälfte, und genauso auch in dem Hotel, in dem ich übernachtet habe, ist vielleicht maximal 40% belegt. Also es ist irgendwo langsam am Entstehen, aber es ist noch kein Vergleich zu früher.
Nun könnte man ja sagen, okay, das ist auch gut so, dass die Hotels noch nicht ausgebucht sind. Es ist auch gut so, dass auf Abstands-, auf Hygieneregeln auch geachtet wird, auch gerade beim Buffet am Morgen und so weiter. Da versuchen Hotels ja auch eigene Wege zu gehen. Was denken Sie, wird man auch versuchen, auch von Seiten der Reise-, der Tourismusbranche, da jetzt was nachzuholen? Also zu versuchen, auch die Hotels möglichst voll zu packen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Oder wird es umgekehrt eher so sein, und das ist auch gut so, dass man versucht, mit 50%, 60%, 70% auch auszukommen?
Also nachholen geht schon mal gar nicht, denn ein Bett, das nicht verkauft worden ist, kann auch nicht nachgeholt verkauft werden. Aber es ist natürlich schon so, eine der größten Branchen in Deutschland und auch in Europa hängt natürlich vom Reisen können ab. Also Reisen ist ja eigentlich nur der Transmissionsriemen, um eine ganze wirtschaftspolitische Geschichte auszulösen. Reisen heißt ja sowohl Reiseveranstalter, Hotels, Fluglinien, Autovermietung, die Busbranche, die Restaurants, was weiß ich, der Sportartikelhändler. Und dann gibt es ja noch die Reiseleiter oder Reiseleiterin, den Zimmerservice, Fahrer. Aber, was oft vergessen wird, Tourismus ist ja ein gesellschaftspolitisches Querschnittsphänomen. Es sind natürlich auch die Landwirte davon betroffen als Zulieferer, die Gärtner, die Handwerksbetriebe, die Architekten, die Bauunternehmer. Also es hängt ein ganzer Rattenschwanz, man muss mal sagen, am Thema Tourismus, was auf den ersten Moment gar nicht sichtbar ist. Und es ist eben nicht nur von A nach B fahren und beispielsweise Badeurlaub machen.
Nun habe ich eben die Studie angesprochen der Universität München. Wie erleben Sie die Stimmung der Deutschen denn in Ihrem Umfeld? Ist es eher das Abwartende? Oder gibt es schon die Mehrheit, die jetzt auch sagt, mit Blick auf die Schulferien, nee, komm, also wir werden das jetzt wagen, die Zahlen sind so, dass durchaus auch ein Urlaub in diesem Jahr möglich ist?
Kommt drauf an, ob Sie Kinder haben oder nicht. Das ist ein sehr wichtiger, entscheidender Faktor. Wenn Sie Kinder haben, müssen Sie, also je nachdem, auf der einen Seite ist man jetzt in Baden-Württemberg froh, dass endlich wieder die Schule begonnen hat, zum Teil jedenfalls. Und auf der anderen Seite sind die Ferien in Baden-Württemberg erst Ende Juli. Ende Juli. Insofern hat man noch Gelegenheit, in gewisser Weise in einen quasi normalen Rhythmus zurückzukehren und dann für August oder bis Mitte September gehen ja die Ferien meistens, dann noch etwas zu planen. Aber die meisten, so wie ich das so mitgekriegt habe, ist das Stichwort Ferienhaus, Zelt, Wohnmobil. Das sind die drei Kriterien, in denen man denkt als Familie.
Interessanterweise passt dazu eine Meldung von heute, dass nämlich Ferienwohnungen, Häuser ausgebucht sind wie zu Vor-Corona-Zeiten, also 90% Nord- und Ostsee. Und was Sie eben auch angesprochen haben, es sind dann auch nochmal viele Ziele auch Richtung Süddeutschland. Also das heißt, da ist vielleicht dann in Deutschland, das war ja, so habe ich Sie verstanden, Ihr Tipp, zu sagen, geht doch eher mal in Regionen, Steigerwald haben Sie genannt, die nicht absehbar möglicherweise überlaufen oder zumindest auch sehr, sehr überfüllt sind. Am Telefon aus München ist nun Michael Oberseider. Herr Oberseider, guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir reden über die Reiselust der Deutschen und über die Frage, wie groß denn diese Lust am Reisen ist. Wie ist es bei Ihnen?
Also ich finde es erstmal sehr gut, dass die Grenzen wieder offen sind, weil das ist auch ein Zeichen des gegenseitigen Vertrauens und ein Ende des Corona-Nationalismus und des Misstrauens. Und grundsätzlich finde ich das Ansteckungsrisiko innerhalb der EU nicht größer als daheim in Deutschland. Trotzdem, so in die Ferne zieht es mich nicht, eher so im Umkreis von 500 bis 800 Kilometern nur.
Aber das heißt, Sie wohnen in München, ne?
Ja.
Habe ich gesehen. Also das heißt, Sie können sich durchaus auch vorstellen, Richtung Italien und so weiter zu reisen.
Ja. Zumal man da auch sehr ehrliche Informationen kriegt aus den meisten europäischen Ländern über das Infektionsgeschehen.
Würden Sie das denn dann lieber mit dem eigenen Auto machen oder sind Sie auch bereit, sich zum Beispiel in ein Flugzeug zu setzen? Das ist ja durchaus auch noch ein bisschen umstritten.
Nein, kein Flugzeug auf jeden Fall. Mhm. Das ist zu eng mir da.
Okay, also dann eher das eigene Fahrzeug oder vielleicht auch die Bahn. Wie sieht es vor Ort aus? Wir haben eben schon drüber gesprochen, Herr Betz hat es auch gesagt, natürlich wird dieser Urlaub vor Ort anders sein, als man sich zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Italien bleiben, sich einen Urlaub in Italien bisher vorgestellt hat und vielleicht auch bisher erlebt hat. Haben Sie eine Vorstellung davon, was anders sein wird?
Ja, dass man zum Beispiel irgendwo hingeht, wo auch Berge in der Nähe sind, wenn der Strand zum Beispiel zu voll ist, kann man auch mal ins Hinterland fahren und dann in die Berge gehen.
Und das, diese spontane zu sagen, ach komm, wir trinken hier mal einen Kaffee im Restaurant und so, das kann ja möglicherweise sein, weil sämtliche Plätze oder nicht alle Plätze belegt werden dürfen, Abstandsregeln eingehalten werden müssen, dass vielleicht auch so ein Stückchen Spontanität da auch verloren geht. Das würden Sie in Kauf nehmen?
Ja, das ist ja auch nicht anders als bei uns. Da gibt es ja im Biergarten auch beschränkte Platzzahl.
Also das heißt, aus Ihrer Sicht steht einem Urlaub in diesem Jahr, zumindest in Europa, nichts entgegen?
Ja, in Europa, denke ich, ist es ähnlich wie bei uns, ähnliche Regeln und auch ähnliches Risiko.
Nun ist es ja in die Ferne reisen. Sie haben es eben gesagt, da hätten Sie in diesem Jahr jetzt keine Lust dazu. Da gibt es ja auch noch die Reisewarnung der Bundesregierung. Sind Sie denn jemand, der eher in die Ferne reisen würde, wenn es denn dieses Corona und das Virus nicht gibt?
An sich bin ich sowieso eher ein in die Nähe bezogener Mensch, weil... Ah, okay. Auch, da gibt es so viele schöne Plätze jetzt, sage ich mal, im Umkreis von 1000 Kilometern von München, durchaus auch im Ausland, aber da gibt es genug zu sehen, eigentlich schöne Strände, schöne Berge, schöne Landschaften.
Dann wünschen wir Ihnen einen schönen Urlaub in diesem Jahr, im
danke.
Umkreis von 500 Kilometern, wie Sie gesagt haben. Alles Gute, Herr Oberseiler.
Ja, danke.
Herr Betz, wie ist es bei Ihnen, wenn Sie in die letzten Jahre auch hier hineinschauen? Sie haben im Vorfeld gesagt, ich gelte zwar als Reisejournalist, aber ich bin eigentlich ein reisender Journalist, der auch die Nähe der Menschen vor Ort auch sucht, gar nicht so sehr diese interessiert sind an diesen ganzen touristischen Angeboten, die es da auch vor Ort gibt. Waren Sie einer, sind Sie einer, der eher auch in die Ferne reist?
Beides. Also ich bin gerne in Deutschland unterwegs, bin gerne in Europa unterwegs und den Rest der Welt habe ich in nahezu 40 Berufsjahren auch schon besucht. Nicht alles, aber doch einen großen Teil. Und ich schätze es natürlich sehr, weil mich reizt es immer herauszufinden, wie in anderen Regionen, in anderen Kulturen bestimmte gleiche Lebenslagen gelöst oder auch nicht gelöst werden oder wie da die Wege sind, um ein bestimmtes soziales Problem zu lösen oder Krankheitsproblem oder auch Berufsproblem. Es gibt ja da die unterschiedlichsten Ansätze und das finde ich alles sehr spannend und natürlich auch, wie es den Menschen geht im Zeitalter der Globalisierung, die jetzt möglicherweise sich ändern wird.
Was war das für Sie für ein Einschnitt, wo von einem auf den anderen Tag klar war, Reisen ist erstmal nicht mehr möglich, auch innerhalb Europas nicht mehr möglich? War als Beruf auf der einen Seite natürlich, aber dann natürlich auch privat. Wie war es für Sie, dieser Einschnitt?
Also privat habe ich eine Weile gebraucht, um es zu kapieren. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe, wie alle wahrscheinlich, also inklusive unserer Virologen, ständig dazu lernen müssen, wie die auch. Habe natürlich immer verfolgt, was die auch sagen. Und habe dann irgendwann so nach 4, 5 Wochen vollständig kapiert, so das war's jetzt mal zunächst für eine gewisse Zeit. Und habe aber Optimist, der ich bin davon ausgegangen, dass bis Juli möglicherweise alles wieder mehr oder weniger klar ist, bis auf ein paar Ausnahmesituationen. Dass das nun länger dauern wird, möglicherweise bis ins nächste Jahr hinein, das ist mir erst in den letzten Wochen klar geworden. Und ich sehe ja auch, ich habe ja auch mit unterschiedlichen Reiseveranstaltern mal telefoniert, die sind ja mit 3 Schwerpunkten beschäftigt. Einerseits die Abwicklung der stornierten Reisen, also wie können wir Gutscheinregelung machen, müssen wir das ganze Geld zurückzahlen. Ein Teil der Belegschaft ist sozusagen die Kurzarbeit und ein anderer Teil plant eigentlich schon für 2021. Ich glaube, die haben zu großen Teilen das Jahr 2020 mehr oder weniger abgeschrieben, versuchen über die Runden zu kommen. Also die Firma, die da noch Reserven hat, ist natürlich gut dran. Alle anderen, da kann sein, dass wir noch zum Ende des Sommers Konkurse erleben werden, was ich nicht hoffe. Insofern ist natürlich schon, wie soll ich sagen, also es ist leichter gesagt als getan, muss ich jetzt dazu sagen. Es wäre wichtig, sich zu überlegen, soll ich mein Geld sparen, weil ich fürchte, ich verliere vielleicht meinen Arbeitsplatz? Oder soll ich es ausgeben, damit ich meinen Arbeitsplatz nicht verliere? Das trifft ja sowohl auf der lokalen und regionalen Ebene zu, als auch auf der europäischen Ebene. Ich meine, Deutschland hat eine Exportrate von 60% in die EU. Wenn unsere Nachbarn, wenn es denen schlecht geht, dann geht es uns auch schlecht. Das ist absehbar.
Also das würde dafür sprechen, auch zum Beispiel ins europäische Ausland dann zu reisen und dort auch in Anführungszeichen zu konsumieren und den Urlaub auch zu genießen. Sibylle Jansen aus Hannover ist am Telefon. Frau Jansen, guten Morgen.
Guten Morgen.
Haben Sie das Reisejahr 2020 für sich schon abgeschrieben, wie wir das gerade zumindest für die Reisebranche ein bisschen gehört haben? Oder sagen Sie, nee, die Reiselust ist besonders groß jetzt nach diesen Corona-Zeiten?
Also besonders groß ist ein Scherz. Hm. Aber also ich bin selbst eine ganz kleine Reiseveranstalterin. Ich arbeite mit meiner Tochter zusammen und wir veranstalten Reisen, hauptsächlich nach Italien. Da sind wir natürlich eigentlich durch, weil wir unheimlich viel stornieren müssen, weil wir immer noch mit Stornos beschäftigt sind. Aber ich habe die ganze Zeit gesagt, wir gehen in den Schlaf und wir warten und ich stehe in den Startlöchern. Ich kann jederzeit arbeiten. Ich möchte auch dringend wieder nach meinen Freunden in Italien, den Hoteliers, den Zimmermädchen. Ich möchte, dass sie wieder Geld verdienen irgendwie. Ich finde, das sind meine Freunde und ich möchte es wirklich wieder. Ich bin einfach, ich will hin. Und ob ich hier mit einer Maske rumlaufe oder da und ob ich hier Abstand halte oder da. Ich habe jetzt dann eine Anfrage gekriegt von Stammgästen und ich bin super glücklich. Ich fühle mich wie betrunken, weil ich am 27. Juni nach Italien fahre. Habe eine Freundin gefragt, kommst du mit? Wir reisen in eigenen PKWs. Ich habe alle Quartiere gefragt, können wir alles schön einhalten, was wir einhalten wollen. Und es ist super. Ich habe eine 10-tägige Reise gebucht und das schon heißt, Aperitivo auf dem Trasimenischen See gebucht, auf dem Wasser. So, ich finde es toll. Und ich glaube, also dadurch, dass ich unser großes Privileg ist oder das große Glück, dass wir so klein sind. Ich weine wirklich mit meinen ganzen kleinen Mitveranstaltern, die alle insolvent werden, weil dieses blöde Pauschalreiserecht, weil es mit den Gutscheinen nicht gelaufen ist. Für die Großen ist es nicht so schlimm. Aber für uns Kleine ist es eigentlich eine Katastrophe.
Und gut, dass Sie nochmal drauf, hinweisen. Herr Bitz hat das ja eben auch schon gemacht, Frau Jansen.
Genau das Gleiche.
Nun reden wir ja heute darüber, was die Reiselust auch betrifft. Mein Vorschlag wäre, Frau Jansen, wir rufen Sie nach 10:30 nochmal an. Hintergrund ist, dass der Chef des Flughafens Düsseldorf am Telefon ist und der aber nur bis 10:30 Zeit hat.
Nee,
und
perfekt. Machen wir Schluss.
Genau, ganz schnell. Und machen wir so, und dann melde ich mich gleich nochmal bei Ihnen. Bis
gerne.
Gleich. Tschüss,
gerne,
Frau Jansen. Tschüss. Thomas Schnalke am Telefon. Herr Schnalke, grüße Sie.
Ja, guten Morgen, grüße Sie auch. Ich wollte nicht Ihr Programm unterbrechen.
Nein, es ist okay. Es ist ja schön, dass wir Sie noch erreicht haben. Vorsitzender der Geschäftsführung des Flughafens Düsseldorf. Wie froh sind Sie denn, dass der Betrieb am Flughafen endlich wieder losgeht?
Na, ich glaube, wir sind alle froh in der Branche, dass es wieder losgeht. Auch wenn wir uns natürlich darauf einrichten müssen, dass es nur ein begrenzter Neustart ist. Wir haben jetzt so 10-15%.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Genau.
Ja, ja, das ist so die Größenordnung. Ein Drittel während der Ferienzeit dessen, was wir sonst gewohnt sind. Mhm. Das ist das, was wir erwarten.
Wie erleben Sie denn die Stimmung derer, die sich auf Reisen begeben? Ist es eher Skepsis, ist es eher Vorsicht oder ist es dann doch Euphorie nach diesen ganzen Lock- und Shutdowns, dass man sich auf den Weg wieder machen kann?
Ich glaube, die Reiselust ist ungebremst. Das haben wir gerade eben, glaube ich, auch mit der anderen Hörerin mitbekommen, die Sie im Interview hatten. Die Menschen möchten reisen. Natürlich müssen wir lernen zu reisen innerhalb der Pandemiebedingungen, wo wir eine ganze Menge gemacht haben. Ich will jetzt gar nicht im Einzelnen darauf eingehen, aber ich glaube, die Stimmung ist die gleiche, so wie sie immer war. Die Deutschen haben nun mal Reiselust und der müssen wir nachkommen, die müssen wir befriedigen. Wir haben eine große Industrie darauf abgestellt und ich glaube, dass wir das auch schon ganz gut hinbekommen haben. Aber natürlich gibt es Skepsis. Beides ist da. Und mit beidem müssen wir lernen, in dieser Industrie umzugehen und die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, um diese Reiselust auch wieder dieser Reiselust nachkommen zu können und auch die richtigen Dinge zu tun, damit die Menschen wieder verreisen können. Ich glaube, da sind wir bis jetzt auf einem ganz guten Wege.
Und nun werden wir, Herr Schnalke, nicht die ganzen Maßnahmen, die Sie auch am Flughafen Düsseldorf getätigt haben, die werden wir jetzt nicht ansprechen können. Mich würde interessieren, ist denn das Gefühl der Sicherheit, können Sie das am Flughafen in Düsseldorf ein Stück vermitteln? Also gelingt das?
Bis jetzt, glaube ich, ist das der Fall. Wir haben eine ganze Menge Sachen gemacht, die im Wesentlichen Hygiene und Abstand beinhalten. Wir haben eine Maskenpflicht im Terminal und im Flugzeug durchgehend. Das war, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Schritt, weil das jetzt sonst niemand erklären können, warum das getrennt ist. Aber wir haben eine ganze Menge Hygienedinge, die wir machen. Sachen werden sauber gemacht. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir dieses Gefühl zeigen, vermitteln, dass die Menschen ein Stück weit sich sicher fühlen können im Terminal, genauso wie auch im Flugzeug. Dazu gehört aber auch eine ganze Menge Informationen, die wir, glaube ich, schon jetzt auch geschafft haben, rüberzubringen. Das Fliegen ist natürlich ein Punkt, der wichtig ist, um diese Fernreisen, diese Reisen innerhalb Europas zunächst erst einmal sicherstellen zu können. Und wir tun alles, damit es so sicher wie möglich ist.
Das wollte ich gerade nochmal ansprechen. Da gibt es ja durchaus auch eine kontroverse Diskussion, auch von Virologen, die sagen, naja, Infektionsgefahr während des Fluges und so weiter. Da werden ja auch die Abstände nicht eingehalten und Aerosole und so weiter. Da kann man sich ja durchaus seine Gedanken machen. Bekommen Sie als Flughafenchef ein Stück die Sorgen mit der Passagiere, des fliegenden Personals?
Ja, wir sind natürlich mittendrin in dieser Diskussion, das ist schon klar. Aber ich glaube, diese Diskussion führen wir jetzt ja an ganz vielen Stellen. Es geht ja nicht nur ums Flugzeug, sondern um alle Transportmittel. Klar ist, dass wir sehr gut funktionierende Filter in den Flugzeugen haben. Klar ist auch, dass die Luft von oben nach unten umgewälzt wird, also entsorgt wird aus der Kabine, um sie dann zu filtern. Das ist der Punkt. Und wir haben die Maskenpflicht. Das sind die Dinge, die wir als Vorsorgemaßnahmen haben. Das sind die Grundbedingungen. Da kann man sich darüber streiten, wie nach wie vor eine Verteilung von Aerosolen stattfindet, ja, nein. Aber eben nicht nur im Flugzeug, sondern an vielen, vielen Stellen und auch an vielen, vielen anderen Transportmitteln.
Wir haben noch 30 Sekunden. Glauben Sie, das Vertrauen wird wachsen, sich auf Reisen zu begeben, auch ins Flugzeug zu steigen?
Ja, ich gehe davon aus, dass es so ist. Und es wird getrieben von der Reiselust der Deutschen.
Thomas Schnalke, Vorsitzender der Geschäftsführung des Flughafens Düsseldorf. Danke für das Gespräch und wir reden nach den Nachrichten weiter, meine Damen und Herren. Offene Grenzen, wie groß ist die Lust am Reisen? Unser Thema unter anderem mit Frau Jansen, aber natürlich auch mit Klaus Betz, dem Reisejournalisten und Tourismusexperten. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen wollen. Oder schreiben lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wir melden uns zurück mit der Lebenszeit im Deutschlandfunk. Nach 3 Monaten Corona-bedingten Reisebeschränkungen geht es wieder los. Seit Montag sind die Grenzen zu den meisten europäischen Ländern wieder offen. Aber wie groß ist Ihre Lust? Ist die Lust am Reisen in diesem Jahr auch Corona-bedingt? Das fragen wir heute in der Lebenszeit. Und wir fragen und geben die Frage gerne weiter an Sie. Rufen Sie kostenfrei an 00800 4464 4464. Erzählen Sie uns von Ihrer Reiselust bzw. Reiseunlust. Oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Die ganze Zeit mit im Studio hier bei mir an meiner Seite ist Klaus Betz. Er ist Reisejournalist und Tourismusexperte. Herr Betz, wir haben eben gehört, den Flughafenchef aus Düsseldorf. Es geht los, aber es geht doch sehr, sehr zurückhaltend los. Ist die Anreise, gerade auch mit dem Flugzeug, ist das eines der großen Nadelöhre, wo viele noch vielleicht auch Angst haben, tatsächlich in ein Flugzeug zu steigen?
Es ist insofern Nadelöhr, wenn es in mittlere Distanzen geht oder Fernreisen. Alles, was europäische Nachbarländer betrifft, kann ja entweder per Zug gemacht werden oder per Auto oder per Bus. Das wird jetzt auch wieder kommen. Wobei halt immer die Frage ist, beim Busfahren, beim Bahnfahren, beim Fliegen, wie ist es mit der Auslastung? Wie lässt sich das wirtschaftlich machen? Also ich schätze mal, dass beim Fliegen, wenn wir uns alle wünschen, einen Mittelsitz frei zu haben beispielsweise, dass das nur geht, dass es teurer wird. Ich denke, die Zeit der Billigfliegerei wird so langsam zu Ende gehen. Es lässt sich einfach wirtschaftlich nicht durchhalten. Wenn Ihnen ein Drittel der Passagiere fehlt, müssen Sie das entsprechend vom Preis erhöhen. Und momentan ist es bei der Bahn noch so, dass dann natürlich, ich würde mal sagen, staatspolitisch etwas durchgehalten wird im Vergleich zur Busindustrie. Also was war das für ein Boom mit Flixbussen und dergleichen Dinge mehr? Das wird sich auch so nicht wiederholen können, wie es war, was möglicherweise, das haben wir auch gehört bei Frau Jansen, kommt, ist, dass man dann wieder tatsächlich mit dem Auto nach Italien fährt und seine Anreise, so wie das früher übrigens mal war, seine Anreise bereits als Urlaubs Teil betrachtet. Denn 60er Jahre sind die Leute mit dem Auto über den Großglockner und das war schon die erste Bewährungsprobe.
Frau Jansen, interessanterweise und ist wieder am Telefon. Also wir können gleich das nochmal auch mit ihr auch nochmal besprechen. Ich wollte aber vorher, Herr Betz, noch von Ihnen wissen, wir haben ja so zwei Informationsstränge, die nebeneinander laufen, wenn wir uns das Fliegen anschauen. Auf der einen Seite das, was Herr Schnalke, auch die Luftfahrtunternehmen sagen, ist, wir haben eine hervorragende Klimaanlage, oben kommt die Luft raus, unten wird sie angesaugt und das wird dann auch alles entsprechend gefiltert. Und wir haben auf der anderen Seite die Virologen, die sagen, Flugreisen eng, je länger man unterwegs ist, umso größer das Risiko. Wie gehen Sie damit um?
Ich könnte mir vorstellen, dass das Kapitel, je länger man unterwegs ist, wirksam werden kann. Ich denke, alles, was zwischen einer Stunde, was ja nicht unbedingt sein muss, eine Stunde fliegen, das kann man auch mit der Bahn machen, aber so alles, was zwischen 2 und 4 Stunden liegt, könnte dahin kommen. Bei längeren Flügen, wenn etwas was weiß ich, es gibt ja die Fernflüge, die dauern 12 bis 14 Stunden, da hätte ich dann doch auch meine Fragen. Und auch da muss ich wieder sagen, es ist wie immer bei dieser Coronavirus-Geschichte, wir müssen dazulernen. Es wird sich erst zeigen, wenn es durchgeführt worden ist, ob es richtig ist oder nicht.
Also wir müssen an der Stelle lernen, so wie wir in den letzten Wochen und Monaten an vielen, vielen Stellen auch gelernt haben. Frau Jansen, Sie sind wieder da. Grüße Sie. Ja. Hallo. Schön, dass wir Sie nochmal anrufen dürfen. Sie haben uns vor den Nachrichten erzählt, Sie sind eine in Anführungszeichen kleine Reiseveranstalterin, die jetzt auch eine Reise plant, auch Richtung Italien. War Fliegen irgendwann mal im Kopf und da haben Sie dann gesagt, aus Sicherheitsgründen lassen wir oder war von vornherein klar, nee, wir machen uns alle mit dem Auto auf den Weg?
Also wir haben das Reiseziel jetzt tatsächlich danach gerichtet. Ich wollte eigentlich nach Sizilien, weil ich da ja hauptsächlich arbeite. Und dann haben wir gesagt, auch wenn wir jetzt wegkommen, dann ist es doch schön. Und dann nehmen wir doch lieber die Autos, die privaten Pkw. Und ich habe halt die ganze, wie Herr Betz auch schon sagte, ich kann eigentlich auch jedem Wort von ihm nur zustimmen. Wir haben es genau so gemacht. Wir fahren zuerst ins Trentin und machen da irgendwie eine Übernachtung und eine schöne Wanderung. Habe ich mir was Besonderes ausgedacht. Und da fahren wir halt wieder 5 Stunden. Und dann sind wir ungefähr Marken Umbrien, zentral Italien halt. Und dann fahren wir langsam über, dann nochmal Pause in Südtirol halt wieder zurück. Also ich habe genau so, wie Herr Betz das gerade beschrieben hat, habe ich jetzt diese Reise organisiert. Ich persönlich, aber ich habe jetzt Buchungen auch, oder die Menschen wollen auch fliegen, sagen wir mal ab September oder so. Da
also
kann
man
ich
wartet
jetzt wieder
noch ab.
Flüge buchen. Die warten noch ein bisschen ab. Sie wollen reisen. Und sie wollen auch alle reisen. Sie wollen nicht ganz schnell. Also ich habe zum Beispiel auch Familienwanderreise in Südtirol, so von Hütte zu Hütte. Da habe ich mir eine Familie abgesagt, dadurch die andere natürlich auch. Aber die anderen fahren. Und die reisen allerdings auch zum Teil mit dem Zug an, weil es so oder so ökologischer ist. Ich kann auch nur sagen, wie Herr Betz das gerade gesagt hat, ich hoffe, dass die Flüge teurer werden. Sie müssen teurer werden. Und dann ist es eben auch verantwortliches Reisen. Dieses Billigfliegen geht einfach nicht.
Frau Jansen, nun haben Sie nur so einen kleinen Ausschnitt. Also Sie bekommen natürlich mit die Angebote, die Sie machen und die Nachfrage. Aber trotzdem aus Ihrer Sicht, wie groß ist denn die Lust am Reisen? Also ist sie wieder ein Stück geweckt? Wir haben ja eben von Herrn Schnalke, dem Flughafenchef von Düsseldorf, gehört, die Reiselust an sich der Deutschen, die ist grundsätzlich da, die ist auch gleich geblieben. Da hat sich nicht viel geändert. Es ist dann vielleicht eher die Sorge um die Gesundheit, die im einen oder anderen Fall Menschen dazu bringt zu sagen, dieses Jahr nicht. Oder wie Herr Betz eben gesagt hat, warten wir doch erstmal noch mal ein paar Wochen auch ab. Wie schätzen Sie es ein? Ist die Lust weiter vorhanden?
Ich glaube, grundsätzlich ist die Lust vorhanden, aber ich würde anders sagen, also ich erlebe es als sehr verhalten. Also ist alles, wir warten ab, wir warten ab, wir warten ab. Also 80% ist, wir warten ab. Und ab Herbst, die warten nicht mehr ab. Aber jetzt wird abgewartet. Abgewartet, also wird auch deutlich gesagt, wir gucken, was jetzt passiert, wenn die dahin geflogen sind und wenn die wieder zurückkommen und wie das war mit dem Flieger. Also ich erlebe es, also Lust ist da, aber es fehlt so ein bisschen, also es fehlt der Mut oder das Vertrauen. Und man geht lieber auf Nummer sicher, glaube ich. Und also ich habe noch, was weiß ich, also auch noch ins Piemont. Da reist man auch lieber mit dem Zug beziehungsweise mit dem eigenen Pkw.
Frau Jansen, Sie haben gesagt, abwarten ist momentan vielfach noch angesagt. Erstmal herzlichen Dank, dass Sie uns da Ihre Erfahrungen schildern. Vielleicht bleiben Sie dran, denn wir gehen direkt einen Schritt weiter zu Julio Lopez. Herr Lopez, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind der Direktor des spanischen Fremdenverkehrsamtes in Frankfurt. Das, was wir gerade von Frau Janssen gehört haben, abwarten erstmal. Ist das auch etwas, was Sie feststellen, dass viele Deutsche doch erstmal gucken, wie entwickelt sich das vor Ort, die Anreise, erste Erfahrungen vielleicht von Freunden, von Bekannten, die zurückkommen? Ist das auch eine Erfahrung, die Sie beim Fremdenverkehrsamt, dem spanischen in Frankfurt auch erleben?
Bei uns, was wir jetzt festgestellt haben, ist, dass die Leute sich seit Wochen fragt, wann es möglich sein wird, wieder zu reisen. Wann sind unsere Grenzen sind lange Zeit geschlossen geblieben? Und die Leute haben, viele Leute haben es vermisst, reisen zu können. Ja. Ich kann nicht schätzen, weil wir kein Reisebüro sind, wir keine Reise verkaufen, wie unmittelbar diese Lust zu reisen ist und diese Bereitschaft
genau,
zu reisen.
Das, was
ist, die Lust besteht, das kann ich Ihnen sagen. Ja.
Das, was Sie natürlich auch als Fremdenverkehrsamt mitbekommen, Spanischem, ist natürlich die Leute, die anfragen, die nachfragen, die also auch tatsächlich auch Lust am Reisen haben. Nun haben viele von uns ja die Bilder der leeren Strände gesehen, ob auf Mallorca oder anderswo in Spanien. Wie groß ist denn in Spanien selber die Hoffnung, dass dann auch nach dem 21. Juni dann auch die Touristen und Touristinnen wieder nach Spanien kommen?
Ja, die Hoffnung ist groß, ja, weil auch für lange Zeit hat man diese Sommer schon abgeschrieben und man hat gedacht, dass es nicht stattfinden könnte. Man wusste nicht vor 2 Monaten, vor einem Monat, wie die Epidemie verlaufen würde. Aber die Lage hat sich wesentlich verbessert. So viel eigentlich, dass es war ursprünglich für den 1. Juli gedacht, dass die Grenze geöffnet würde. Und es hat sich vorgeschoben, weil die Lage sich verbessert hat. Also es gibt Hoffnung, weil es ist sehr notwendig für besonders für viele Regionen in Spanien.
Das gilt ja insgesamt, Herr Betz, unser Gast hier im Studio hat das ja auch schon gesagt, es gilt für die Reisebranche an sich und für viele, viele auch Branchen, die da auch nochmal dranhängen, auch, dass tatsächlich auch wieder gereist wird. Das ist sozusagen jetzt die wirtschaftliche Seite. Die andere Seite ist natürlich die Seite auch der Sicherheit. Rund 11.000 Deutsche sind ja jetzt und durften schon früher nach Mallorca reisen, auch so ein bisschen als Test, um dann mit dem vielleicht dann doch folgenden Ansturm nach der Grenzöffnung auch umgehen zu können. Was wollen Sie denn vor Ort genau testen? Worum geht es Ihnen?
Ja, es geht um, es gibt Sicherheitsprotokolle, Gesundheitsprotokolle, die in Spanien entwickelt wurden während der Pandemie. Zusammen von der Behörde und der Industrie sind 21 Protokolle für die verschiedenen Untersektoren der touristischen Aktivität. Wir wollen diese Protokolle testen mit einer sehr limitierten Anzahl an Gästen. Das war, was Sie sagen, klingt wie viele, aber es ist weniger als 1%.
Genau, für Mallorca ist es wirklich ein kleiner Prozentsatz. Nun können ja nicht nur die Deutschen oder die Europäer insgesamt auch wieder reisen. Mhm. Auch die Spanier selber können wieder reisen. Also sie können erstmal wieder nach Spanien. Das ist ja auch schon mal, denke ich mal, ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Aber auch innerhalb Spaniens kann auch wieder gereist werden. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass man in Deutschland doch noch ein bisschen hin und her gerissen ist, ob man abwartet, ob man dieses Jahr sagt, lieber gar nicht oder sich dann doch auf Reisen begibt. Bekommen Sie die Stimmung in Spanien ein bisschen mit?
Ja, in Spanien, es war also bis Sonntag, eigentlich ist es nicht möglich, von einer eigenen Provinz zu einer anderen Provinz zu reisen. Ja, das könnte man bis Sonntag auch von Madrid nach Palma de Mallorca zum Beispiel nicht reisen. Und deswegen ist auch für viele Leute, die für eine lange Zeit auf vieles verzichten mussten, die Lust groß auch wieder eine gewisse Normalität auf eine gewisse Normalität zurückzukehren.
Also in Spanien gibt es mit Blick auf den 21. Juni ein großes Warten auf Normalität. Herr Lopez, erstmal herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und auch mit Blick auf Spanien, auf Mallorca und auch die anderen Inseln dort, auch das Festland natürlich auch vor Ort. Danke dafür und wir gehen weiter zu Joachim Schwinteck. Herr Schwinteck, guten Morgen.
Guten Morgen, ja. Hallo.
Hallo, ich lese, Sie haben Urlaub gemacht am Bodensee. Wie war's?
Ja, genau, also letzte Woche hatten wir in Baden-Württemberg ja Pfingstferien, also Frauen, Kind. Die waren von Montag bis Samstag dort, sage ich mal. Ich bin dann am Mittwoch dazugestoßen. Also, und es war komplett überfüllt oder richtig voll. Von dem her wollte ich ja bloß mal mitteilen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass man in der Haupturlaubszeit hier noch weitere Gäste aus Deutschland aufnehmen könnte. Es war bereits letzte Woche also knallvoll. Also die Campingplätze, was wir so gesehen haben, die waren alle überfüllt. Vorne war ein Schild, vollkommen geschlossen, bitte nicht nachfragen. Mhm. Also von dem denke ich mal, wir waren hier schon letzte Woche, und das Wetter war ja nicht so super, es war nicht schlecht, aber wir waren letzte Woche bereits an der Ende der Kapazität. Mhm. Von dem her kann man nicht vorstellen, der Tipp, dass man im Sommer in Deutschland Urlaub machen soll, das ist vielleicht so, wie es der Journalist gesagt hat, in den Nebengebieten, aber in den Hauptgebieten sehe ich schwarz.
Mhm. Der Journalist ist Herr Betz, und Herr Betz möchte, glaube ich, direkt darauf reagieren.
Genau. Ja, gerne. Also ich komme ja selbst aus Baden-Württemberg, deswegen kann ich das sofort nachvollziehen. Ich habe das auch schon gesagt, in dem kleinen Dorf, in dem ich wohne, so viel Besucher hatten wir schon lange nicht mehr. Wir haben vor über einem Jahr uns den Mund fusselig geredet über das sogenannte Overtourism. Ich weiß nicht, wie viele Wochen lang ging die Diskussion. Den haben wir jetzt in Deutschland. Genau. Das ist natürlich der Effekt davon. Jetzt können wir zum ersten Mal nachfühlen, was das bedeutet, was die Leute in Dubrovnik oder in Lissabon oder Venedig durchgemacht haben, dieses Überfüllte, während jetzt andernorts wiederum in anderen Ländern der Undertourism eingetreten ist. Also wir haben die Umkehrung des Effektes, und ich muss auch sagen, ich muss auch manchmal hart schlucken, wenn ich sehe, was jetzt plötzlich in unserem Naherholungsgebiet los ist im Vergleich zu früher, und bin dazu übergegangen, dass ich dann sonntags nicht mehr aus dem Haus gehe zu einer Radtour, weil ich sonst möglicherweise zu viele Leute treffe. Das ist klar.
Ja, genau, das ist mit dem Radtour ein gutes Beispiel. Also das ist ja, ich sag mal, auf dem Radweg Reichenau, also am westlichen Teil vom Bodensee, da war ja auf dem Radweg, ich sag mal, mehr los als auf der Straße. Also man muss da schon massiv aufpassen, dass man sich nicht gegenseitig blockiert mit den Radfahren. Bloß so, das war meine Erfahrung so.
Ja. Herr Schwinteck, bleiben Sie gerade kurz noch dran. Ich wollte Herrn Betz noch mal kurz fragen. Herr Betz, liegt es denn vor allen Dingen auch daran, dass wir uns da auch nur vorstellen können, Nordsee, Ostsee, Allgäu, Oberbayern? Also dass wir vielleicht auch Regionen, die weiterhin auch von der Natur her auch sehr, sehr spannend sind, sehr, sehr erholsam sein können, dass wir die gar nicht in den Blick nehmen?
Also nicht alle, aber es ist natürlich so, es setzt sich zusammen aus dem Naherholungstourismus. Also jemand, der was ich in Köln wohnt, neigt dazu, dann vielleicht in die Eifel zu gehen. Andere möglicherweise ins Sauerland oder bei uns zu Hause in die verschiedenen Wald- und Bergregionen oder zum Bodensee. Das ist der Naherholungsaspekt, der jetzt zusätzlich intensiv dazukommt, plus eben die klassischen Inlandsurlauber, die dann sagen, ach ja, Menschenskind, Bodensee waren wir schon lange nicht mehr. Lass uns doch mal über Pfingsten dahin gehen oder irgendwelche andere Regionen, die ja natürlich auch in der Ostsee oder Nordsee sein können. Aber es ist natürlich schon so, es wäre wertvoll, sich mal die Deutschlandkarte zur Hand zu nehmen und zu gucken, was ist außerhalb des allseits Bekannten. Und das mal zu besuchen, wäre sicherlich auch sehr wertvoll.
Herr Schwinteck, was haben Sie denn in diesem Jahr noch geplant? War es das jetzt erstmal mit Urlaub, auch nach diesen Erfahrungen da am Bodensee, oder machen Sie sich nochmal auf den Weg?
Aber geplant hatten wir ursprünglich, ich sag mal, unsere Tochter ist jetzt 10 Jahre alt oder wird bald 10, und die letzten paar Jahre beim kleinen Kind waren wir regelmäßig in Italien, so einen kleinen Ferien, Bungalow auf dem Campingplatz und so weiter. Und dieses Jahr wollten wir eigentlich nach England, aber das hat sich jetzt definitiv zerschlagen. Und ich denke, dass mir wieder Hörer vorher gesagt hat, 1000 Kilometer mit dem Auto kann man immer mal fahren, dass man tatsächlich wieder mal noch spontan nach Italien runterfahren. Mhm. Also buchen werde ich sicher nichts im Vorfeld, das ist mir zu riskant, kommt wieder eine Sperre oder sonst was, aber wir werden das Auto schnappen, 8 Stunden runterfahren, gucken, ob es in Teilen was gibt. Wenn es nichts geben sollte oder wie auch immer auch überfüllt ist, was ich aber allerdings nicht glaube, dann fahren wir halt am nächsten Tag wieder heim. Aber ansonsten, ich sage mal, groß geplant ist wohl eine Woche oder 2 Wochen Italien, Adria. Ja. Da wird schon was geben, denke ich mal. Und also, wenn sich die Lage verschlechtern würde, setze ich ins Auto und bin 9 Stunden daheim. Also fliegen würde ich sicher nicht, im Gegensatz zu dem, was vor der Sprecher gesagt hat, weil da ist immer das Risiko, dass irgendwas dann am Zielort wäre, da wäre ich doch zu ängstlich. Ich sage mal, ins Auto reinsitzen und gucken, ich bin im angemessenen Zeit zu Hause. Das halte ich für vertretbar.
Okay, also spontan reagieren und das möglichst mit dem Auto, um dann auch flexibel zu sein. Herr Schwintek, herzlichen Dank dafür. Und wir gehen direkt weiter nach Hamburg und zwar zu Alexander Diaz. Herr Diaz, guten Morgen.
Guten Morgen.
Hallo, wie gehen Sie mit dem Thema Reiselust, Reiseunlust um?
Ja, also relativ unspektakulär, würde ich sagen. Wir haben geplant, mit dem Camper über die Schweiz nach Italien zu fahren, auf sehr kleine Campingplätze, wo im Prinzip nur sowieso 2 oder 3 Wagen stehen, würden dann zurückfahren über ein Hotel, was wir sehr gut kennen in Südtirol und damit dann auch wieder die Reise abschließen und nach Deutschland zurückfahren. Und der Hintergrund ist eben der, dass wir das eben schon lange geplant haben. Gut, das ist bei vielen, das kann man auch absagen, aber es ist letzten Endes darauf beruht das Ganze, die Lage genau zu beobachten. Das ist im Prinzip wie hier in Deutschland. Also sich genau an die Regeln halten, Vertrauen zu denen zu haben, die die Entscheidung treffen, wie die Abstandsregelungen sind, wie die Öffnungen sind, wie die Belegungszahlen sind und so weiter und so fort. Denn letzten Endes denke ich, dass es die Tourismusindustrie und die Reiseveranstalter oder auch die Beherbergung sich sicher nicht in irgendwelche Risiken begeben wollen und dann da große Infektionszahlen generieren möchten.
Herr Betz, danke erstmal, Herr Diaz, dafür. Herr Betz, gibt es denn auch vor Ort, ich meine, wir haben jetzt darüber gesprochen, auch Stichwort Spanien und so weiter, dass die natürlich darauf warten, auch die Hoteliers warten, dass die Gäste kommen. Ist da vielleicht aber auch dann eine Sorge mit verbunden, wie Herr Diaz das gerade angedeutet hat, dass nämlich dann auch Corona vielleicht auf Inseln kommt, wo es bisher keinen einzigen Corona-Fall gibt?
Also, ich würde mal sagen, dass die meisten Hoteliers heute in der jetzigen Situation so weit in ihren Konzepten, was Hygienekonzepte, vorangeschritten sind, dass es eigentlich schon an bodenlosem Leichtsinn grenzen müsste, wenn da was passiert. Ich meine, wir alle wissen ja, dass niemand das Virus spüren, riechen, schmecken kann. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass irgendjemand im letzten Moment in Deutschland noch angesteckt worden ist. Die Wahrscheinlichkeit wird jeden Tag geringer und eine Ansteckung mitbringt. Das ist ja nicht ausgeschlossen. Aber in der Regel würde ich sagen, so wie ich das jetzt bisher auch mitgekriegt habe, ich muss auch sagen, beim Bahnfahren, ich habe noch nie so saubere Züge erlebt in Deutschland, wie jetzt gerade in dieser Zeit. Und auch was die Hotels betrifft, dass da mit sehr viel Überlegung rangegangen wird. Man möchte sich ja das Geschäft nicht versauern.
Nun haben wir gerade gehört, Herr Betz, auch von Herrn Diaz, es ist oft so diese spontane Entscheidung zu sagen, wir fahren, auch der Hörer davor, der ja deutlich gesagt hat, okay, dann fahren wir mal los und wenn das in Italien dann nicht so läuft, dann sind wir auch wieder in 8 Stunden auch wieder zu Hause. Es haben aber auch Hörerinnen und Hörer geschrieben, die gesagt haben, okay, wir haben da frühzeitig was gebucht und es gibt dann auch für uns so eine gewisse Verpflichtung, uns dann auch auf den Weg zu machen, da auch zu reisen. Das heißt, ein Teil derer wird sich sicherlich auch sagen, okay, wir haben da eine Buchung, schwierig umzubuchen, nicht schwierig umzubuchen. Welche Erfahrungen machen Sie? Ist es leicht, dann irgendetwas zu stornieren, zu verschieben oder sind die Reiseveranstalter da eher zurückhaltend?
Sagen wir mal, in dem Moment, wenn es eine Reisewarnung gibt, dann auf jeden Fall ist es leicht, alles rückgängig zu machen. Bei Reisehinweisen ist das schon eine ganz andere Sache rechtlich. Und wenn dann unter dem Stichwort die Grenzen sind wieder offen und es gibt lediglich einen Reisehinweis, dann sollte man auch, wenn es irgendwie machbar ist, die gebuchte Reise durchführen. Weil sonst kriegen wir ein völliges Durcheinander. Aber rein rechtlich gesehen ist die Reisewarnung der Maßstab aller Dinge. Und ich muss aber auch noch dazu sagen, das war, glaube ich, Herr Schwintek, ja, oder Herr Diaz, wohl dem, der einen Camper hat. Und derjenige, der jetzt beispielsweise nach Italien fährt und noch nichts gebucht hat, könnte ja auch mal ein Zelt mitnehmen. Nötigenfalls kann er ja auch im Zelt übernachten. Und was eben jetzt auch noch dazu kommt, ist, ich glaube, dass mittlerweile Hausbootferien ziemlich gut gebucht oder wenn nicht sogar ausgebucht sind, weil es eben auch die Autarkie verspricht.
Und gleichzeitig also den entsprechenden Abstand. Dr. Rainer Scheers ist am Telefon aus Thüringen. Herr Scheers, und ich lese, Sie besitzen ein Hotel.
Ja, ich komme aus Eisenach, einer kleinen Stadt, habe dort ein Land- und Golfhotel und wir haben natürlich mit dieser Corona-Krise seit dem März zu tun, sind auch gut vorbereitet und ich muss sagen, der Tourismus im Inland, muss eigentlich noch eine Unterstützung erhalten, denn wir haben für den Sommer freie Kapazitäten, nur scheint das noch nicht so angenommen zu werden. Wir haben Betten zusätzlich in die Zimmer hineingetan, sodass Familien anreisen können und sorgen im anderen Fall dafür, dass natürlich diese Familien sich auch auf dem Gelände und beim Frühstück so verhalten, dass sie andere Gäste oder mit den anderen Gästen gut kommunizieren können.
Mhm. Aber
und
sie,
auch am Frühstückstisch sitzen. Mhm.
Aber Sie sagen, die Nachfrage ist noch nicht so, wie Sie sich das wünschen würden. Das heißt, Sie spüren eher noch die Besorgnis, die Vorsicht auch bei vielen.
Ja, die Vorsicht hat sich so geäußert, dass immer noch Veranstaltungen, vor allem Familienfeiern, abgesagt werden. Das heißt, in den Juni hinein, in den Juli hinein werden jetzt noch Familienfeiern abgesagt, weil viel Unsicherheit da ist. Wir nehmen den Gästen die Unsicherheit und sagen, wir haben ein großes Gelände, Sie können sich so bewegen, wie Sie das wünschen. Sie können etwas später zum Frühstück kommen, um Abstände zu halten und versuchen dadurch auch, sagen wir mal, eine ruhige Atmosphäre herzustellen im Hotel.
Also das heißt, abwarten bei Ihnen auch noch angesagt und gleichzeitig der Hinweis, auch anders als wir das zum Beispiel jetzt von Nord-Ostsee und vielleicht auch Bayern gehört haben, dass bei Ihnen auf jeden Fall da auch noch Kapazitäten in Thüringen vorhanden sind. Herr Scherz, Herr Dr. Scherz, herzlichen Dank dafür. Herr Bitz, eine Frage schaffen wir, glaube ich, noch oder eine Anmerkung eines Hörers aus Siegburg, der sagt, dieser Urlaub und der kommt einfach noch zu früh. Also wir brauchen einfach noch ein bisschen Zeit. Vielleicht so lange, bis der Impfstoff da ist, vielleicht aber auch, bis so die ersten Erfahrungen auch gemacht werden. Sie haben selber gesagt, ich bin auch einer, der eher dahin auch tendiert. Also für Sie durchaus nachvollziehbar, diese Anmerkung.
Ja, sagen wir mal, dass optimistisch abwarten ist vielleicht angebracht. Ich meine, ich selbst überlege ja auch, wenn ich wandern möchte in Nordskandinavien im August, wie komme ich denn eigentlich dahin? Und muss jetzt schon anfangen, darüber nachzudenken. Aber wie gesagt, ich würde so ein optimistisch geführtes Abwarten bevorzugen, dass man sich jetzt Gedanken darüber macht, wie man am besten Anreise und Buchungen und Übernachtungen bewältigen kann.
Wie ist es bei Ihnen? Optimistisches Abwarten oder sagen Sie, nein, wir machen uns jetzt auf den Weg, weil wir einfach Lust haben, jetzt auch in dieser Ferienzeit auch zu reisen? Also wie groß ist die Lust am Reisen? Die Frage bis 11:30, 00800 4464 4464, falls Sie anrufen wollen. Oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Letzte halbe Stunde der Lebenszeit hier im Deutschlandfunk mit Michael Röhl am Mikrofon. Wie groß ist die Reiselust tatsächlich in diesen Corona-Zeiten? Darüber reden wir, dieser Frage gehen wir nach. Lassen Abstandsregeln und Hygienevorschriften vor Ort tatsächlich ein Urlaubsgefühl aufkommen? Die Frage steht natürlich auch im Raum. Und wir haben zumindest zu Beginn der Sendung auch darüber gesprochen, dass natürlich die wirtschaftlichen Einschnitte der letzten Wochen und Monate bei vielen die Frage aufkommen lassen, ob sie sich tatsächlich eine Urlaubsreise in diesem Jahr leisten können. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie noch anrufen wollen. Oder Sie schreiben eine Mail und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Meine Gäste, bisher schon seit kurz nach 10 mit dabei, ist Klaus Betz. Er ist Reisejournalist und Tourismusexperte. Und neu hinzu kommt für diese letzte halbe Stunde Susanne Stünkel. Frau Stünkel, guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen, hallo.
Hallo, Sie sind die Sprecherin von TUI und damit sind wir relativ schnell natürlich auch beim Thema Pauschaltourismus. Wie groß ist denn die Nachfrage nach einem Pauschalurlaub bei Ihnen?
Also jetzt, wo klar ist, dass Reisen innerhalb Europas auch schon bald wieder möglich sind und auch der Sommerurlaub am Mittelmeer stattfinden kann, da sehen wir ein deutlich steigendes Interesse. Also es nimmt quasi täglich zu. Da scheint es einen großen Nachholeffekt wirklich bei den Deutschen zu geben. Wir hatten ja diese Woche unsere ersten Flüge nach Mallorca. Innerhalb von 36 Stunden, als wir die buchbar gemacht haben, waren sie komplett ausgebucht.
Also das
zeigt schon, die Lust am Reisen, die ist uns Deutschen nicht vergangen.
Nun haben wir eben schon über das Thema Reisen auch mit dem Flugzeug auch gesprochen, auch ein bisschen kritisch auch darüber gesprochen. Wie erleben Sie es? Gibt es da konkrete Nachfragen auch von Ihren Kundinnen und Kunden oder vertraut man eher darauf, dass die Fluggesellschaften da alles möglich gemacht haben, um die Sicherheit auch zu gewährleisten?
Ein bisschen Unsicherheit ist bei den Gästen schon da. Da liegt es auch an uns, gut zu informieren. Die Urlauber möchten wissen, was erwartet mich? Was erwartet mich während des Fluges? Wie muss ich mir das vorstellen im Hotel? Das war genauso, als wir hier die Maskenpflicht in Deutschland eingeführt haben, gab es auch eine Unsicherheit. Und ähnlich ist es jetzt auch beim Urlaub. Aber da informieren wir, dass es zum Beispiel an den Flughäfen gibt es eine Maskenpflicht. Es gibt die Mindestabstände. Es ist alles ähnlich wie bei uns auch. Also da muss sich eigentlich niemand groß umstellen. Ungewöhnlich wird es natürlich sein, wenn man an Bord des Fluges die Maske trägt. Aber da bekommen unsere Gäste umfangreiche Informationen drüber.
Nun haben wir auch Hörerinnen und Hörer auch in dieser Runde auch hier gehabt, die gesagt haben, nee, also ich will da auch tatsächlich auch sicher sein, dass ich mich spontan in mein Auto setzen kann und wieder auch zurückreisen kann auch und zurückfliegen kann. Das ist natürlich im Flugzeug alles ein bisschen schwieriger, da auch spontan zu sein, wenn die Situation vor Ort nicht so ganz in Ordnung ist. Wie gehen Sie denn damit um, mit dieser Unsicherheit?
Also Urlauber, die eine Pauschalreise buchen, die sind ja klar im Vorteil, weil der Reiseveranstalter, der kümmert sich um seine Gäste.
Das heißt, sie bürgen auch dafür, dass die Gäste auch wieder zurückkommen, auf jeden Fall.
Die TUI bringt die Gäste kostenlos zurück. Das war jetzt auch als zum Ausbruch der Pandemie, da haben wir unsere Gäste auch innerhalb kürzester Zeit hat TUI da 70.000 Urlauber nach Hause gebracht. Unsere Gäste haben vor Ort die Unterstützung durch die Reiseleitung und quasi das ist wie so eine Art rundum Sorglospaket, die Pauschalreise.
Deswegen treten viele ja auch eine Pauschalreise an. Herr Petz, Sie würden ganz gerne was hinzufügen, ergänzen.
Ja, ich wollte Frau Stüngel mal fragen, wie ist es denn zukünftig? Ist es absehbar, dass man den Mittelsitz freihalten kann? Wie würde das die Reise verteuern? Ist das machbar wirtschaftlich? Das würde mich schon mal interessieren.
Also im Moment sieht es so aus, dass an Bord alle Sitzplätze belegt werden. Die Flugzeuge haben ja eine Klimaanlage, die ein Luftfiltersystem hat, was ähnlich wie in einem Operationssaal ist. Also dass die Luftfilter so wirksam sind, dass da die Luft während des Fluges alle 2 Minuten quasi ständig ausgetauscht ist. Also da haben die Gäste eigentlich kein erhöhtes Ansteckungsrisiko.
Nun will ich mich nicht wiederholen, Frau Stünkel, aber Virologen sehen das ja durchaus auch ein bisschen unterschiedlich und vielleicht da auch ein bisschen kritischer. Sie haben eben das Stichwort Mallorca auch angesprochen, die ersten Flüge auch dorthin. Gibt es schon Rückmeldungen vor Ort aus Mallorca, wie dieser Urlaub, der ja sicherlich auch anders ist als die Urlaube, die man sonst mit Mallorca auch verbindet, wie sich dieser Urlaub gestaltet?
Wir hatten die ersten Gäste, wir haben also sowohl von unseren Gästen als auch von unseren Mitarbeitern vor Ort so viel positive Rückmeldungen bekommen. Also die Urlauber wurden am Flughafen schon mit Applaus begrüßt. Die Transferbusse, denen wurde zugewunken auf dem Weg zum Hotel und im Hotel gab es auch nochmal ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Also wir haben gehört, das waren so Gänsehautmomente, wie freudig auch deutsche Urlauber erwartet wurden.
Also das heißt, die Reiselust und auch die Sehnsucht zu reisen, das ist ja dann durchaus auch in Ihrem Sinne, auch im Sinne von TUI, die ist also ungebrochen. Herr Petz, also das heißt, wir müssen an dieser Stelle festhalten, bei all denen, die natürlich auch nur ein bisschen vorsichtig sind, aber das Reisen ist schon, ich will nicht sagen genetisch in uns verankert, aber da ist schon etwas in uns, wo wir alle sagen, dieses Neugierigsein, sich auf Reisen begeben, das scheint schon etwas zu sein, was Menschen insgesamt sehr, sehr wichtig ist.
Ja klar, der Grundansatz ist natürlich immer, was die Tourismusforscher immer unter dem Stichwort Tapetenwechsel führen, dass man irgendwann einmal oder zweimal im Jahr andere Tapeten sehen möchte. Oder der zweite Ansatz ist natürlich auch die Neugier. Wie sieht's denn, das ist ja das berühmte Beispiel, wie sieht's denn hinter dem nächsten Berg aus? Insofern ist das natürlich schon irgendwo natürlich angelegt. Aber wie gesagt, es ist natürlich auch gleichzeitig ein bisschen provozierend ausgedrückt, ein Luxusproblem der Wohlstandsgesellschaften. Sie werden kaum jemals ein Zimmermädchen aus Spanien hier in Kultur- oder Studienreise durch Deutschland treffen.
Weil sie sich das finanziell aus ihrer Sicht nicht leisten kann. Frau Stünkel, nun über das, was wir hier reden, reden wir derzeit natürlich nur über Europa. Wie sehen Sie das auch mit der Reisewarnung insgesamt, was weltweite Reisen auch betrifft? Ist das etwas, wo Sie als TUI auch sagen, okay, das akzeptieren wir zum jetzigen Zeitpunkt? Oder gibt es schon auch da eine entsprechende Nachfrage zu sagen, also wir würden gerne auch irgendwann auch von Kundenseite die Fernziele wieder ansteuern?
Die Reisen in ferne Ziele, ich glaube, das ist im Moment gibt es noch die Reisewarnung für alle Länder außerhalb Europas. Ich glaube, gestern hat das Auswärtige Amt angekündigt, dass es bald grünes Licht für die Malediven und Kanada als erste Länder geben kann. Ich denke mal, im Moment ist es erstmal wichtig, dass wir in Europa wieder das Reisen starten, dass man mehr Erfahrung damit sammelt. Funktionieren alle Sicherheits- und Hygienekonzepte, die wir auf den Weg gebracht haben? Wir haben ja unsere Mitarbeiter vor Ort, wir haben in den Hotels ganz viel gemacht, um einfach einen möglichst sicheren, für die Gesundheit sicheren Urlaub zu gewährleisten. Und wenn wir merken, dass das in Europa gut klappt und wenn sich die Infektionszahlen gut entwickeln in den ferneren Reisezielen, also da macht das Auswärtige Amt in Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-Institut ja verschiedenste Einstufungen. Und wenn es da dann auch grünes Licht gibt, sehe ich auch keinen Grund, warum nicht ferne Reiseziele auch wieder auf unseren Wunschlisten stehen sollten.
Frau Stünkel, Sie haben noch einen Moment Zeit, deswegen gehe ich nach Düsseldorf, denn da ist Edith Frisch am Telefon. Frau Frisch, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich lese eher etwas skeptisch, was das Reisen in diesem Jahr betrifft. Erzählen Sie.
Ja, ich bin 74 und ich fahre seit eigentlich meiner Kindheit mindestens einmal jährlich nach Südtirol. Ich habe auch familiäre Beziehungen nach Südtirol hin. Und in diesem Jahr hatte ich natürlich auch meinen Südtirol-Urlaub gebucht und weil ich auch in der Zwischenzeit ist dort ein Baby angekommen, das ich dann zum ersten Mal gesehen hätte. Aber ich habe meinen Urlaub abgesagt und zwar auch auf Rat der dort Ansässigen. Denn mir ist gesagt worden, der Urlaub, den du in Südtirol immer hast, den hast du dieses Jahr nicht. Ich habe mir dann auch verschiedene Szenen ausgemalt, wie es in der Vergangenheit war und was ich dann schon alles nicht könnte aufgrund des Abstandhaltens. Und ich finde es einfach leichtsinnig, dass jetzt auch die Euphorie zum Reisen so geschürt wird. Denn haben wir nicht im Moment auch vielleicht ein bisschen noch andere Sorgen, als einfach nur zu sagen, ich will raus? Ich frage mich sowieso, was die Menschen sich vorstellen, wenn sie jetzt an einen Strand fahren und dann am Strand liegen wollen. Aber gut, das muss jeder für sich selber wissen. Ich für meinen Teil, ich finde einfach, ich bin hier dann in Düsseldorf besser aufgehoben. Denn ich habe hier schon manches Mal Schwierigkeiten, dass die Leute die Vorgaben von der Regierung nicht einhalten und das sehe ich natürlich auch auf Reisen so.
Ich glaube, Frau Frisch, dass Herr Betz Ihnen kurz antworten möchte.
Ja. Frau Frisch, ich kann das durchaus nachvollziehen, aber ich weiß auch auf der anderen Seite, wenn Sie das Stichwort "Ich will raus" nehmen, es hängt natürlich ganz entscheidend von der jeweiligen Lebenssituation und die Lebensqualität ab, ob jemand raus muss oder raus will oder nicht raus will. Also ich meine, wenn man zum Beispiel wie ich in einer Ferienregion wohnt, dann ist der Bedarf, ich habe die Natur direkt vor der Haustüre, nicht so groß wie in einer Großstadt, wo ich möglicherweise in einem größeren Wohnblock wohne, wo ich dann immer nur durch den nächsten Park gehen kann. Also ich kann das nachvollziehen, wie ich auch nachvollziehen kann, dass Sie da müssen Sie schon wirklich gute Freunde haben, die Ihnen dann gesagt haben, den Urlaub, den du bisher gehabt hast, kannst du so nicht mehr erleben. Das kann ich mir gut vorstellen, dass Sie dann sagen, nee, dann will ich lieber mal abwarten, bis die Situation besser ist. Es ist tatsächlich auch so, wir müssen wieder von Neuem anfangen. Ich habe ständig das Gefühl, ich erlebe die 60er Jahre wieder. Stichwort in Europa, das Reisen neu starten. Das hatten wir genau. Also ich Als ich ein kleiner Junge war, gab es Quizshows mit Lou van Burg und der Hauptgewinn war eine Fernreise nach Teneriffa. Ich wusste da gar nicht, wo das eigentlich liegt. Und mein Vater hat mir dann erklärt, wie man da hinkommen muss oder hinkommt. Und das ist natürlich alles jetzt, sagen wir mal so, es ist alles anders, weil wir nicht mehr in dieser Entspanntheit und Sorgenlosigkeit losfahren können. Und insofern, derjenige, der zu Hause bleiben kann, ist gut, aber es gibt genügend Menschen, die das nicht so einfach und unkompliziert können, während es andererseits natürlich auch tatsächlich so ist, dass wir wir haben in den letzten 40 Jahren eine große Tourismusindustrie aufgebaut, die, wenn sie den Bach runtergehen würde, kolossal viel wirtschaftliche Schäden auch für einzelne Individuen hinterlassen würde. Und da muss man eben abwägen, was ist der beste Weg.
Frau Stünkel, nun haben wir gerade auch von Frau Frisch gehört, dieser Urlaub, der hat da nichts mehr mit dem zu tun, was ich in den letzten Jahren zum Beispiel in Südtirol auch erlebt habe. Kennen Sie bei TUI oder bekommen Sie auch diese Frage mit, dass Leute sagen, okay, wie viel von dem, was ich kenne auf Mallorca, wo auch immer, kann ich denn in diesem Jahr erleben?
Also immer, die Pandemie hat ja nicht nur unseren Urlaub geändert, der konnte ja bis dato gar nicht stattfinden. Es hat Einschnitte im ganzen Leben gegeben. Wir mussten uns in vielen, vielen Bereichen an andere Umgangsweisen mit unseren Mitmenschen gewöhnen. Wir müssen Abstand halten, wir müssen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das ist im Urlaub auch nicht anders als zu Hause. Reisen wird ein bisschen anders sein, aber das heißt ja nicht, dass sie weniger schön sind. Was man diesen Sommer ganz sicher sagen kann, der Urlaub wird ein bisschen ruhiger werden. Es wird keine großen Partys, Poolpartys oder Fußballturniere im Urlaub geben, aber dafür einen höheren Erholungsfaktor. Es wird großzügiger separierte Sonnenliegen geben, es wird günstigere Preise geben. Und zu der Dame, jetzt habe ich den Namen nicht mehr.
Frau Frisch war das, oder
Frau
ist
Frisch,
das?
Ja, ich sag mal, wahrscheinlich sind die Strände am Mittelmeer sogar weniger frequentiert als unsere Strände in Deutschland. Also von daher, ich kann jeden verstehen, der sagt, ich bleib lieber zu Hause. Das ist auch richtig. Wenn ich Risikogruppe wäre, würde ich auch eher zu Hause bleiben. Aber wenn ich einen Tapetenwechsel haben möchte, wenn ich in die Natur möchte, dann kann ich mir überlegen, ob ich das in Deutschland mache, ob ich mit dem Auto in eines der Nachbarländer fahre. Das machen sehr, sehr viele Urlauber. Aber ich kann auch rund ums Mittelmeer, wo wir wirklich zusichern können, dass wir ganz, ganz viel Hygienekonzepte in den Urlaubszielen umgesetzt haben, dass wir wirklich auch nur die Urlauber dorthin bringen, wo der Urlaub sicher durchgeführt werden kann.
Das nehmen wir mal zur Kenntnis an dieser Stelle. Herzlichen Dank auch nochmal, Frau Stünkel, auch für diese Einschätzung. Und wir gehen weiter. Frau Frisch, erstmal herzlichen Dank auch zu Herrn Wegener. Herr Wegener aus Lörrach, ich grüße Sie.
Ja, guten Tag.
Hallo. Was sind Ihre Erfahrungen oder wie groß ist Ihre Lust, sich auf Reisen zu begeben? Wie Frau Stünkel auch gerade gesagt hat, hat man ja alles Mögliche getan und möglich gemacht, damit das auch tatsächlich auch möglichst sicher vonstatten geht.
Ja, also die Lust ist durchaus da und ich kann auch ein Beispiel beisteuern dazu, dass ich das auch selbst schon erlebt habe über Pfingsten. Eine Auslandsreise musste abgesagt werden und wir sind dann im Prinzip mit der Frau an den Bodensee gefahren und haben dort in einem sehr schönen Hotel eine Woche dort verbracht als Alternative. Und auch dort mussten wir eben wirklich merken, dass das, was man dort auch in einem schon Hotel der gehobenen Klasse durchaus sonst gewöhnt ist, dass das nicht mehr so ist, wie es früher war. Und man kann sich daran gewöhnen, aber es ist trotzdem eine neue Erfahrung. Und man muss manchmal auch dann erstmal sagen, will ich das auch wirklich so machen hinterher? Und da kommt dann im Prinzip eine Überlegung dazu. Natürlich strengen sich die Hotels an, ihren Gästen das auch leicht zu machen, aber es ist wirklich schwierig auch für das Personal mitunter an diese neuen Bedingungen sich dort zu gewöhnen und das auch zu schaffen. Weil zum Beispiel anstelle eines Buffets das Essen jetzt immer an den Tisch zu tragen, auch muss man alles dann nachbestellen. Und das ist dann schon, sagen wir mal, mit viel Aufwand und auch ja, manchmal komischen Situationen verbunden.
Ja.
Aber eine Sache möchte ich noch sagen.
Gerne.
Wenn man dann eben eine Reise gebucht hat, wie wir zum Beispiel auch eine Auslandsreise mit einem Flugzeug und dann eben, wie gesagt, erleben, dass die Sitze nun doch nicht aufgeteilt werden, keine freien Reihen, keine Mittelplätze freigelassen werden und nicht mal angeboten wird, dass das so gemacht wird, bis jetzt zumindest, da muss ich die Hoffnung ausdrücken, dass sich das noch ändert. Denn es ist ja wirklich so, wenn viele das noch kritisieren, auch Fachleute, Virologen und so weiter, Gesundheitsexperten, dann erwarte ich eigentlich von der Industrie, dass sie das auch berücksichtigt von den
Herr Wegener, wir haben ja eben gehört, Herr Wegener, eben auch von Herrn Belz gehört, das würde natürlich das Reisen, das Fliegen deutlich teurer machen. Sie wären bereit...
Ja, die Kunden entscheiden, ob sie das wollen.
Okay.
Aber nicht, dass sie sozusagen verdonnert werden, eine gebuchte Reise zum Beispiel auch gar nicht absagen zu dürfen, aus diesem Grund, wenn sie das nicht akzeptieren, solche Standards.
Herr Wegener.
Das ist dann, sagen wir mal, schon eine neue Qualität auch.
Ja, herzlichen Dank, Herr Wegener, für Ihre Einschätzung. Frau Stünkel, das, was immer wieder auch von Hörerinnen und Hörer Seite kommt, ist die Frage, was würde denn passieren, wenn mir tatsächlich vor Ort Pauschalreise gebucht, wenn ich mich in irgendeiner Art und Weise infiziere? Möglicherweise ist die medizinische Versorgung dort nicht so gewährleistet, wie das dann vielleicht in Deutschland der Fall wäre. Wie gehen Sie da als Pauschalreiseveranstalter mit um?
Also die Länder haben ja alle unterschiedliche Gesundheitsvorschriften, unterschiedliche Regularien und das wird im Moment auch noch von vielen Ländern gerade erarbeitet. Aber was wir zusichern können ist, wenn unseren Gästen, egal ob sie krank werden, egal ob sie an was sie erkranken im Urlaubsort, die TUI unterstützt. Es gibt Reiseleiter vor Ort, die sich um die Gäste kümmern und auch der Rückflug wird von einem Reiseveranstalter immer durchgeführt, auch wenn er nicht zu dem Zeitpunkt des Rückfluges stattfinden kann, dann führt der Reiseveranstalter den Rückflug zu einem späteren Zeitpunkt durch.
Also das heißt, klar ist, wenn sich jemand mit Corona infiziert, wird er natürlich nicht ins Flugzeug steigen können, das können Sie natürlich nicht unterstützen. Das heißt, Sie werden vor Ort dann die Menschen, die Gäste unterstützen und dann zu einem späteren Zeitpunkt, dann, wenn sie wieder gesund sind, nach Hause fliegen. So verstehe ich Sie richtig.
Ganz genau. Viele Urlaubsländer haben ja auch schon zugesagt, dass sollten Gäste erkranken, was wir als die Wahrscheinlichkeit im Urlaub zu erkranken ist auch nicht viel höher als in Deutschland. Aber die Urlaubsländer haben jetzt schon zugesagt, dass sie, wenn Hoteltrakte, besondere Hoteltrakte oder Hotels speziell dafür zur Verfügung stellen werden.
Ich denke, darüber werden Sie sich ja auch als TUI Gedanken gemacht haben im Vorfeld, was passiert, wenn in einem Hotel dann zum Beispiel sich jemand auch infiziert.
Wir haben uns ganz viel Gedanken dazu gemacht und haben auch schon sehr früh ganz umfassende Hygienekonzepte entwickelt für die Hotels. Wir haben die Teams vor Ort geschult, einfach um die Reise so sicher und den Aufenthalt so sicher wie nur möglich zu machen.
Herr Bitz, das, was immer wieder auch kommt, sind durchaus Erfahrungen vor Ort. Wir haben ja eben, glaube ich, vom Bodensee gehört, das war Overtourism, was da erlebt wurde. Hier kommt eine Nachricht vom Chiemsee, dass alles wunderbar war, in Ruhe und auch entspannt. Also das ist ein Stichwort, was kommt. Eine andere Erfahrung einer Hörerin, die uns via Internet aus Rom, in Rom hört und die sagt, dass die Touristen eher das Problem sind in der Stadt, weil sie sich nicht an die entsprechenden Hygiene- und Abstandsregeln in Rom selber auch halten und dass die Einheimischen durchaus auch gar nicht so gut finden und da auch mit Unmut und Unverständnis auch reagieren. Wolfgang Hachmeister, ich denke, das wird unser letzter Hörer heute in unserer Lebenszeit sein, aus Bremen ist am Telefon. Herr Hachmeister, genau. Grüße Sie.
Hallo, ja, ich grüße Sie auch im Studio.
Bringen Sie gerne noch etwas ein zu unserem Thema.
Ja, das war jetzt ja doch schon immer so zwischendurch ein Thema. Sie hatten es ja auch vor 11 mal ganz kurz mit Ihrem Studiogast angesprochen und das ist nämlich genau diese Frage des Stornierens, ne? Und die Dame von der TUI, ich kann das alles verstehen, ich habe selbst mal beim Reiseveranstalter gearbeitet, hat er ja auch sehr verschwommen gerade geantwortet. Und das ist natürlich genau der Punkt, nicht? Also wenn irgendjemand im Winter schon gebucht hat für diesen Sommer und gar kein Problem, ich sag mal Anfang 70 Jahre alt, irgendeine Vorerkrankung, eine kleine gibt es dann in dem Alter meistens auch. Und die überlegen sich jetzt und sagen, ich möchte doch nicht gerne nach Italien im Juli oder August fahren. Wenn die jetzt beim Reiseveranstalter anrufen, dann sagt der Reiseveranstalter im Zweifelsfall Storno. Und dann bleiben die auf den Stornokosten sitzen, weil eine Reiserücktrittskostenversicherung deckt das eben auch nicht ab, weil sie sind ja nicht akut krank. Nicht? Es gibt sozusagen im Sinne der Reiserücktrittskostenversicherung einen Grund, die Reise zu stornieren. Also die machen das ja nur, weil sie eine Risikogruppe sind und nicht dieses Risiko eingehen wollen. Die eine Hörerin hat das ja gerade auch sehr treffend dargestellt. Ne?
Herr Hachmeister, Empfinden, ne? Herr Hachmeister, wir geben es direkt weiter an Frau Stünkel. Frau Stünkel, wie gehen Sie dabei TUI mit um?
Also nehmen wir mal das Beispiel jetzt Mallorca. Alle Urlauber, die im Juni Mallorca gebucht hatten, die konnten entweder kostenfrei zurücktreten von ihrer Reise oder aber sie konnten sich auf ein späteres Datum buchen.
Aber wenn das jetzt Juli, August, wenn wir jetzt an die Monate denken, Risikogruppe, was wir gerade gehört haben, wie gehen Sie dann damit um?
Wir hatten unseren Urlaubern angeboten, dass sie im bestimmten Zeitfenster, ich weiß jetzt nicht, wie lange das ging, da konnten sie sich für ihren Sommerurlaub entscheiden, ob sie umbuchen möchten. Also alle Urlauber, die zu einem späteren Zeitpunkt reisen wollten, haben diese Möglichkeit angeboten bekommen. Oder auch Urlauber, die jetzt beispielsweise neu buchen, die kriegen auch so eine Art Vollkaskoschutz. Die haben ein kostenloses Rücktrittsrecht, können sich 14 Tage vor Abflug entscheiden, ob sie umbuchen wollen oder stornieren wollen und sind da völlig frei. Und das gilt jetzt nicht nur für den Sommerurlaub 2020, sondern auch für nächsten Winter oder selbst schon für den Sommer 21. Wenn ich jetzt für nächsten Sommer buche, dann habe ich dieses quasi diesen Vollkaskoschutz für meine Reise.
Also man hat die Möglichkeit, so wie ich Sie verstanden habe, wer jetzt bucht, hat auf jeden Fall die Möglichkeit, dann bis 14 Tage vor Reiseantritt auch zu sagen, ist mir doch zu gefährlich, die Dinge haben sich so oder so entwickelt, ich möchte gerne verzichten. Herr Beetz, ganz zum Schluss, eine Minute haben wir noch. Was glauben Sie, etwas schwierig in die Glaskugel zu gucken, wie wird sich unser Reiseverhalten in den nächsten Wochen, Monaten verändern? Wird es weiter zunehmen, wie wir es vom Flughafenchef aus Düsseldorf gehört haben? Was denken Sie?
Ich denke, es wird weiter zunehmen, aber in kleinen Schritten. Also wenn Menschen vernünftig bleiben, werden sie wissen, wie man sich zu verhalten, mehr und mehr wissen, wie man sich zu verhalten hat. Und ich nehme auch an, dass sie nach und nach und nach mehr über Urlaub nachdenken, auch buchen. Und das wird dann schlussendlich allen gut tun. Ich meine, vielleicht, wenn ich das zum Schluss sagen darf, es gibt ein uraltes, konstruktiv-kritisches Es gibt einen konstruktiv-kritischen Spruch aus Sri Lanka: Tourismus ist wie Feuer. Man kann sein Haus damit anzünden oder seine Suppe damit kochen.
Das nehmen wir als Schlusswort. Wie groß ist die Lust am Reisen? Das war die Lebenszeit. Am Mikrofon Michael Röhl.